Quilin senkte den Kopf, als sie geendet hatte, und trat zurück, sodass sie teilweise hinter Kachiri verschwand. Aro hatte die Lippen geschürzt. Er starrte auf den dunkelhäutigen Jungen. »Na, Quil, du bist 150 Jahre alt?« fragte er. »Vielleicht 10 Jahre mehr oder weniger«, antwortete er mit einer klaren, wundervoll warmen Stimme. Sein Akzent war kaum hörbar. »Wir machen keine Aufzeichnungen.« »Und du wurdest in welchem Alter erwachsen?« »Etwa 7 Jahre nach meiner Geburt, mehr oder weniger. Da war ich ausgewachsen.« »Und seither hast du dich nicht verändert?« Nachuel zuckte die Achseln. »Nicht, dass ich wüsste.« Ich merkte, wie Jacob erzitterte. Ich wollte darüber jetzt noch nicht nachdenken. Ich wollte warten, bis die Gefahr vorüber war und ich mich auf anderes konzentrieren konnte. »Und deine Ernährung?« fragte Aro drängend, gegen seinen Willen interessiert. »Vor allem Blut, doch auch ein wenig menschliche Nahrung. Ich kann mich von beidem ernähren.« »Du konntest eine Unsterbliche erschaffen?« Als Aro auf Huilin zeigte, klang seine Stimme eindringlich. Ich konzentrierte mich wieder auf meinen Schild. Vielleicht suchte er nach einem neuen Vorwand. »Ja, aber die anderen können das nicht.« Aro hob die Augenbrauen. »Die anderen?« »Meine Schwestern.« Nachol zuckte wieder die Achseln. Aro sah ihn mit wildem Blick an. Dann hatte er sich sofort wieder in der Gewalt. »Vielleicht möchtest du uns den Rest der Geschichte erzählen, da es offenbar noch mehr zu berichten gibt.« Nachol runzelte die Stirn. »Einige Jahre nach dem Tod meiner Mutter machte mein Vater sich auf die Suche nach mir.« Er verzog leicht das Gesicht. »Er freute sich, mich zu finden.« Es war ihm anzumerken, dass die Freude nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. »Er hatte 2 Töchter, jedoch keine Söhne. Er erwartete, dass ich mich ihm anschloss, wie meine Schwestern es getan hatten. Er wunderte sich, dass ich nicht allein war. Meine Schwestern sind nicht giftig, doch ob es am Geschlecht liegt oder nur Zufall ist, wer weiß. Ich hatte mit Huilin meine Familie bereits gefunden und war nicht daran interessiert.« Er dehnte das Wort, »mich zu verändern. Ich treffe ihn hin und wieder. Ich habe noch eine weitere Schwester. Sie wurde vor etwa 10 Jahren erwachsen.« »Wie heißt dein Vater?« fragte Caius mit zusammengebissenen Zähnen. »Jocham«, antwortete Nachuel. »Er betrachtet sich als Wissenschaftler. Er glaubt daran, eine neue Superrasse zu erschaffen.« Der Abscheu in seiner Stimme war deutlich. Caius schaute mich an. »Deine Tochter, ist sie giftig?« fragte er schroff. »Nein«, sagte ich. Nachuels Kopf fuhr bei Caius' Frage hoch und seine teakfarbenen Augen bohrten sich in mein Gesicht. Caius schaute zur Bestätigung zu Aro, aber Aro war in seine eigenen Gedanken versunken. Er schob die Lippen vor und starrte Carlyle an, dann Edward. Schließlich blieb sein Blick an mir hängen. Caius knurrte. »Wir kümmern uns um die Verirrung hier, dann machen wir uns auf nach Süden«, drängte er Aro. Aro schaute mir einen langen, intensiven Moment in die Augen. Ich hatte keine Ahnung, wonach er suchte oder was er fand, doch nachdem er mich auf diese Weise gemustert hatte, veränderte sich etwas in seinem Gesicht, an seinem Mund und seinen Augen, und ich wusste, dass er seine Entscheidung getroffen hatte. »Bruder«, sagte er sanft zu Caius, »es scheint keine Gefahr zu geben. Es ist eine ungewöhnliche Entwicklung, doch ich sehe keine Bedrohung. Diese Halbvampirkinder sind uns offenbar sehr ähnlich.« »Ist das dein Urteil?« fragte Caius. »So ist es.« Caius schaute ihn zornig an. »Und dieser Jocham, dieser Unsterbliche, der so gern herumexperimentiert. Mit ihm sollten wir vielleicht sprechen«, stimmte Aro zu. »Haltet Jocham auf, wenn ihr wollt«, sagte Nachuel gleichgültig. »Doch lasst meine Schwestern in Ruhe. Sie sind unschuldig.« Aro nickte. Er sah ernst aus. Dann wandte er sich mit warmem Lächeln wieder zu seiner Wache. »Meine Lieben«, rief er, »heute wird nicht gekämpft.« Die Wachen nickten alle gleichzeitig und gaben ihre Angriffshaltung auf. Der Nebel zerstreute sich rasch, doch ich ließ meinen Schild, wo er war. Vielleicht war auch das nur ein Trick. Als Aro sich wieder zu uns umdrehte, schaute ich sie der Reihe nach genau an. Aros Gesicht war gütig wie immer, doch im Gegensatz zu vorher ahnte ich eine seltsame Leere hinter der Fassade. als hätten seine Intrigen ein Ende. Caius war natürlich erbost, aber seine Wut hatte sich nach innen gekehrt. Er war resigniert. Markus sah gelangweilt aus. Es gab keinen anderen Ausdruck dafür. Die Wache war wieder ungerührt und beherrscht. Es gab keine Individuen unter ihnen, nur das Ganze. Sie standen in ihrer Formation, bereit zum Rückzug. Die Zeugen der Volturi waren immer noch auf der Hut. Einer nach dem anderen gingen sie fort und liefen in den Wald. Als ihre Zahl schwand, beeilten sich die übrigen. Schon bald waren sie alle weg. Aro streckte die Hände aus, beinahe entschuldigend. Hinter ihm zog sich der größte Teil der Wache zusammen mit Caius, Markus und den stillen, geheimnisvollen Ehefrauen schnell zurück. Ihre Formation noch einmal in perfekter Aufstellung. Nur die drei, die seine persönlichen Beschützer zu sein schienen, blieben noch bei ihm. »Ich bin so froh, dass dies ohne Gewalt gelöst werden konnte«, sagte er honigsüß. »Mein Freund Carlyle, wie sehr es mich freut, dich wieder Freund nennen zu dürfen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ich weiß, dass du die schwere Bürde kennst, die unsere Pflicht uns auferlegt.« »Gehe in Frieden, Aro«, sagte Carlyle steif. »Bitte vergiss nicht, dass wir hier noch immer unsere Anonymität zu schützen haben und sorge dafür, dass deine Wachen nicht in dieser Gegend jagen.« »Natürlich, Carlyle«, versicherte Aro ihm. »Es tut mir leid, dass ich dein Missfallen erregt habe, mein lieber Freund. Vielleicht kannst du mir mit der Zeit vergeben.« »Vielleicht, mit der Zeit, wenn du dich wieder als Freund erweist.« Aro neigte den Kopf zum Zeichen der Reue und schwebte erst ein Stück zurück, bevor er sich umdrehte. Stumm schauten wir zu, wie die letzten vier Volturi im Wald verschwanden. Es war sehr still. Ich ließ meinen Schild nicht los. »Ist es wirklich vorbei?«, flüsterte ich Edward zu. Er strahlte. »Ja, sie haben aufgegeben. Wie alle Tyrannen sind sie unter ihrer Großtuerei Feiglinge.« Er kicherte. Alice stimmte in sein Lachen ein. »Im Ernst, Leute, sie kommen nicht zurück. Wir können alle aufatmen.« Noch einen Augenblick blieb es still. »So ein verdammtes Glück«, murmelte Stefan. Und da begriffen wir es erst so richtig. Jubelschreie ertönten. Ohrenbetäubendes Johlen erfüllte die Luft. Maggie schlug Siobhan auf den Rücken. Rosalie und Emmett küssten sich wieder, länger und glühender als zuvor. Benjamin und Tia lagen sich in den Armen, ebenso Carmen und Eleazar. Esme hielt Alice und Jasper fest umschlungen. Carlyle dankte den Südamerikanern herzlich, die uns alle gerettet hatten. Kachiri stand sehr nah bei Zafrina und Senna, ihre Fingerspitzen verschränkt. Garrett hob Kate hoch und wirbelte sie im Kreis herum. Stefan spuckte in den Schnee. Wladimir biss verdrießlich die Zähne zusammen. Und ich kletterte halb auf den riesigen rostroten Wolf, um meine Tochter von seinem Rücken zu zerren und sie an die Brust zu drücken. Im selben Moment hatte Edward die Arme um uns geschlungen. »Nessie, Nessie, Nessie«, sagte ich zärtlich. Jacob lachte, sein lautes, kläffendes Lachen, und stieß mir mit der Nase an den Hinterkopf. »Halt die Klappe«, murmelte ich. »Kann ich jetzt bei euch bleiben?«, fragte Nessie. »Für immer«, versprach ich. »Die Ewigkeit gehörte uns. Und Nessie würde gesund und munter sein. Genau wie der Halbmensch Nahuel würde sie in 150 Jahren immer noch jung sein. Und wir würden alle zusammen sein.« Das Glück explodierte in meinem Innern. So stark, so heftig, dass ich mir nicht sicher war, ob ich es überleben würde. »Für immer«, sagte Edward mir ins Ohr. Ich konnte nichts mehr sagen. Ich hob den Kopf und küsste ihn mit einer Leidenschaft, die einen Waldbrand hätte entfachen können. Ich hätte es nicht bemerkt,